Hallo und herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast, Folge 253. Der Thomas und ich, wir haben jetzt gerade unseren Titan verlassen und reden jetzt ein bisschen mit dem Maurice und versuchen ihm doch nahezulegen, auch möglichst bald mal in einen Titan reinzugehen, damit er auch mit uns über Schlachtfeld warten kann und mal für ordentlich Unruhe sorgen kann. Aber noch hat er nicht das Vergnügen, aber vielleicht dann irgendwann demnächst. Hallo ihr beiden.
Ja, hallo. Jetzt traut sich keiner.
Jetzt habe ich euch eingeschüchtert. Nee, es ja. ist sonst ja eigentlich so, dass ich immer einen Namen sage. Aber diesmal habe ich einfach euch beide direkt angesprochen.
Direkt daneben gegangen. Aber hallo Andreas, ja. Hallo Maurice und hallo liebe Hörer.
Ja, hallo ihr beiden, hallo liebe Hörer. Ja, Titanfall. Es ist ein Ding, was ich zocken wollte. Aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Es ist einiges dazwischen gekommen an Spielen. Und jetzt sitze ich gerade an Peace Walker dran. Dann wieder den nächsten Raid-Podcast wieder machen können, ne, Andreas?
Wobei man ja bei Peace Walker auch etwas zusammenbasteln kann, was zumindest entfernt an einen Titan erinnert. Aber egal, dazu später mehr.
Ja, ja. Nee, ich mache hier wie im Thief-Podcast dann wieder ein bisschen den Fragensteller. Und ja, Thomas hat das gesagt, du hast etwas über 20 Stunden gespielt gehabt.
Richtig, genau. Also man hat in dem Spiel so einen internen Zeitcounter und da war irgendwo bei 21, 22 Stunden bei mir jetzt Schluss gewesen. Ich habe fast Max-Level erreicht, was Level 50 in dem Spiel ist, aber irgendwie hat mich dann doch kurz vorher erstmal die Motivation wieder verlassen, was aber nicht heißt, dass das Spiel schlecht ist, sondern einfach irgendwie nach so langer Zeit, ich bin da nicht so der Typ für, um so Spiele endlos zu spielen. Manche brauchen ja nur ein so ein Spiel und können dann da ein Jahr lang bis zum nächsten Add-on oder bis zum nächsten neuen Spiel mit verbringen, da bin ich nicht der Typ für. Aber bis dahin habe ich sehr viel Zeit eben damit verbracht und es hat mir dann doch ganz gut gefallen, so schon mal als Tendenz vorab.
Ja, 21, 22 Stunden für ein reines Multiplayer-Spiel ist schon eine Zeit. Hast auf jeden Fall dein Geld rausgespielt. Andreas, wie sieht's bei dir aus?
Ich bin noch nicht ganz bei 20 Stunden. Ich habe auch vom Level her bin ich erst bei 35, meine ich etwa. Hatte jetzt die letzten Tage so ein bisschen Internetprobleme, deswegen konnte ich nicht ganz so viel spielen. Aber mit Level 35 ist man schon ganz gut dabei, weil man hat so alles Notwendige schon freigespielt und kann ordentlich da zu Werke gehen. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und da werden mit Sicherheit noch ein paar Stunden ins Spiel reinfließen. Also die 20 oder mehr Stunden werde ich da mit Sicherheit auch bald zusammen haben.
Ja, vor allen Dingen, obwohl das jetzt ja für ein normales Spiel schon gar nicht so wenig Zeit ist, die man da verbracht hat, hat man trotzdem, also ich zumindest auch das Gefühl, dass ich quasi noch nichts gesehen habe. Also trotz alledem, weil es gibt ja diverse Spielmodi, die das Spiel bietet und ich habe mich erstmal, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, Andreas, auf den Story-Modus gestürzt, weil das ist eigentlich ganz innovativ für so einen Multiplayer-Shooter, dass es eine Online-Kampagne gibt und da nicht nur eine, sondern direkt zwei, weil es gibt quasi zwei Hauptteams, wenn man so will. Einmal die Rebellen und dann quasi die große böse Firma, die auch diese Titans herstellt, die man im Spiel spielen kann. Und zu beiden eben eine Kampagne, jetzt muss ich schätzen, ich glaube so an die 8 Missionen war es. Und diese 8 Missionen picken aus den, muss ich wieder schätzen, 10, 11, 12 Karten, die es in dem Spiel gibt, dann so 8 raus, die man quasi dann hintereinander wegspielt, dann aber mit einer netten Story verbunden, die dann, sag ich mal, immer am Ende und am Ende von einer Mission, sag ich mal, so ein bisschen in wirklich kurzen Trailer oder wie man es nennen soll, Ingame-Trailer gezeigt wird, also ohne, dass das mich zumindest sonderlich genervt hat und man hat während des Spiels die ganze Zeit so Funksprüche, die auch nochmal die Story transportieren, wo ich aber quasi beim ersten Durchspielen auch gar nicht alles mitbekommen habe. Das war dann im Geballer zu viel, aber wenn man es dann, so wie ich, etliche Stunden spielt, irgendwann hat man dann alles mal gehört und dann die Story dann auch mitbekommen.
Wie läuft das genau mit dem Story-Modus, wenn das ja online läuft?
Du musst dir das so vorstellen, du hast bei Call of Duty irgendeine Karte, die du spielst, sagen wir mal irgendwie Bergdorf in den Anden oder sonst irgendwas, und die spielst du einfach. Die Karte heißt so, die Karte ist in dem Setting. Und hier ist es in dem Story-Modus so, dass du erklärt bekommst vorher, warum du da bist, was du da zu machen hast und dann passieren dann gegebenenfalls auch nochmal spezielle Unterevents in der Karte, die man dann mit erfüllen muss, wie zum Beispiel bestimmte Punkte erobern oder am Ende flüchten oder ähnliches, was, sag ich mal, die Story leicht und seicht transportieren. Kann man jetzt also nicht mit einem Koop-Shooter vergleichen, aber du weißt zumindest, warum du gerade an dem Ort bist, wo du dir eins auf die Nase gibst mit den anderen Spielern.
Okay. Ja, es gibt also praktisch für die Karten mal so ein kleines Missionsbriefing, was dann dir erklärt, was die beiden Parteien dann da machen. Und während du dann losgehst, dann passiert es ja manchmal, dass noch so ein kleines Event vorher passiert, dass irgendeiner dieser Charaktere für die Geschichte gerade irgendein Gebäude betreten oder irgendwo in den Untergrund verschwinden. Und da kommen halt immer wieder Funksprüche, was die dann machen, während du dir da auf die Mütze gibst. Ich habe allerdings die Kampagne nur einmal gespielt, beziehungsweise dann halt mit beiden Parteien dann einmal durchgespielt und danach mich direkt ins normale Multiplayer-Getümmel gestürzt. Das heißt, da ist leider nicht ganz so viel hängen geblieben, worum es eigentlich ganz genau geht. Wobei das jetzt, finde ich, bei dem Spiel jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil es ja doch eher dann auf die Kämpfe ankommt. Warum man allerdings die Kampagne auf jeden Fall spielen sollte, ist, dass es bei dem Spiel drei Titans gibt. Einen hat man zum Start, das ist der Atlas, meine ich. Und zwei kann man sich freispielen eben über die Kampagne. Also man muss mit beiden Parteien einmal die Kampagne gespielt haben, um dann alle drei Titan-Modelle dann zu haben. Das muss man auch noch dazu sagen.
Das macht da schon Sinn. Und ansonsten, was auf jeden Fall neben diesem Kampagnenmodus eigentlich noch ganz nett ist, ist, dass man am Ende von einer Karte, wenn man verloren hat, immer von der Karte fliehen muss. Dann kommt so ein Landungsschiff an, was einen abholen will, was quasi dann so am Ende dann auch nochmal immer so, ja, Story ist vielleicht übertrieben, aber halt so ein bisschen Handlung zumindest reinbringt, dass eben das eine Team versucht, die anderen quasi an der Flucht zu hindern und eben die unterlegen sind, flüchten wollen. Das finde ich auch eigentlich immer noch ganz nett.
Was ich in dem Video gesehen habe, ist, dass man dann, wenn die in dem Schiff drinne sind, ist immer noch ein bisschen Zeit dauert, bis das startet und man das als Team trotzdem noch runterholen kann, wenn man genug Firepower hat.
Was aber schwierig ist. Also ich habe schon teilweise Karten gehabt, wo wir mit drei Titanen davor standen. Ich weiß nicht, ob die anderen zu blöd waren zu treffen. Oder ob ich daneben geschossen habe. Aber auf jeden Fall, es ist verdeckt schwierig. Aber die Befriedigung, wenn du dann dieses Schiff abschießt, ist dafür umso größer, wenn es dann mal klappt.
Ja. Ja, okay. Also ich habe auch schon Schiffe abgeschossen, also es geht auf jeden Fall, wenn das Team entsprechend mitarbeitet und halt auch ordentlich drauf fällt, dann geht es und auf der anderen Seite kannst du halt als unterlegenes Team es dann halt immer noch schaffen zu flüchten und dann noch ein paar Punkte mehr dann zu retten und das ist eigentlich ein cooles Element, das ist nochmal so ein kleines Epilog-Event, was egal welchen Spielmodus du gewählt hast, immer noch so im Nachhinein kommt, beziehungsweise nee, stimmt gar nicht bei allen, aber bei den meisten auf jeden Fall so nachgeschaltet kommt. Und um vielleicht mal ein bisschen darauf einzugehen noch, wir haben jetzt gesagt, es gibt diesen Kampagnenmodus, daneben gibt es aber halt den normalen Mehrspielermodus und da gibt es einige Spielmodi. Einmal dieses Standard-Deathmatch-Ding, zwei Teams stehen sich gegenüber und schießen sich einfach ab.
Das habe ich ansonsten auch am meisten gespielt, finde ich auch immer am unterhaltsamsten, weil das einfach so stressfrei ist quasi, da braucht man nicht so viel beachten.
Das stimmt, da muss man wirklich nicht allzu viel beachten. Ansonsten gibt es dann halt noch Hardpoint, das sind dann drei Punkte auf der Karte, die gilt es zu erobern und zu halten. Dann gibt es Last Titan Standing, da starten alle in einem Titan und du hast halt nur ein Leben und wer am Ende noch steht, hat halt gewonnen.
Das klingt ziemlich cool.
Ja, das ist eigentlich auch eine sehr geile Sache.
Klingt aber, glaube ich, cooler, als es ist, also, oder?
Also ich finde, das ist unterhaltsam. Ich habe es allerdings nicht so häufig gespielt, weil du natürlich, wenn du das Pech hast und zu Anfang drauf gehst, ist immer das Problem bei dem Spielmodus, dann musst du den anderen zugucken, bis sie ihre Runde fertig haben. Ne?
Genau, das fand ich auch ein bisschen nervig. Also deswegen sage ich, glaube, das klingt cooler, als es ist.
So von der Idee finde ich das auch ganz cool und zwischendurch kann man das auf jeden Fall auch mal machen. Dann gibt es noch so einen Spielmodus, das ist ähnlich wie das gegenseitige Abschießen. Allerdings gibt es nur für das Team Punkte, wenn du einen gegnerischen Piloten abschießt. Denn hier kommt nochmal eine andere wichtige Mechanik vom Spiel. Es sind nämlich gar nicht so viele menschliche Mitspieler auf dem Feld. Es wird nämlich sehr viel, also es wirkt extrem voll, aber das mit dem Trick, dass sehr viel noch mit künstlichen Intelligenz ausgestattet Leute da rumlaufen. Also es gibt dann in zwei Ausführungen, es gibt dann einmal ganz dumme KI-Kameraden, die da rumlaufen, und dann gibt's noch etwas klügere, die auch ein bisschen mehr drauf haben, aber es gibt halt Kanonenfutter, was rumläuft, und damit kann man auch Punkte erzielen, vor allen Dingen dann auch für die Waffen, mit denen man da Upgrades freischalten kann, was übrigens auch eine sehr, sehr tolle Möglichkeit ist, für schlechtere Spieler auch irgendwo an Punkte und an Erfahrungen zu kommen oder sich irgendwas freizuspielen, dass wenn man dann halt es am Anfang einfach nicht schafft, wirklich einen anderen Piloten aufs Korn zu nehmen, kann man zumindest ein bisschen über die ganzen KI-Leute, die rumlaufen, ein bisschen Punkte sammeln.
Wobei bei mir sogar eher noch der Effekt war, man ballert irgendwas ab, was sich bewegt, und stellt im Nachhinein fest, okay, es war ein Mensch oder es war ein Bot. Also ich fand es relativ schwer, auf Entfernung zu unterscheiden, was es ist. In der Regel, wenn man es getroffen hat, war es ein Bot. aber ich sag mal, ja, außer an diesem typischen hektischen Springverhalten, was manche Spieler ja an den Tag legen, fand ich eigentlich ansonsten, war es relativ schwer. Wenn man näher rankommt, waren gerade die dummen Bots eindeutig eben auch deswegen Bots, weil die einfach stehen blieben.
Das ja, genau.
Die ganzen
genau.
Die knien auch einfach schon mal rum und ballern nur, aber So grundsätzlich fand ich jetzt eigentlich schon sehr schön, dass man so in der Hektik und im Ballerfluss eigentlich jetzt nicht das Gefühl hatte, okay, den picke ich mir jetzt raus, der ist gerade einfach, das ist ein Bot, sondern man schießt ab und sieht dann, was es gewesen ist.
So war ja, es zumindest also bei mir. Ja, an den Bewegungen kann man natürlich erkennen, was es ist. Wobei in der Hektik es oftmals so ist, dass du es erst mitbekommst, wenn du den Abschuss und du siehst in die Punkte und dann weißt du, ah, okay, war doch nur ein Bot, also je nach Situation, weil du entsprechend das Spiel ist auch so schnell, kriegst du das erst im Nachhinein mit, was es war. Aber es ist auf jeden Fall über diesen Trick halt so, dass diese Karten extrem bevölkert wirken und da immer irgendwas passiert an irgendeiner Ecke, weil ja dann auch die KI-Leute zusammenlaufen und in Kämpfe mit anderen KI-Leuten drinstecken und dadurch passiert immer irgendwas. Also selbst wenn du mal in der Ecke auf einer Karte bist, wo gerade kein menschlicher Mitspieler ist, warum auch immer, aber dann sind da zumindest ein paar KI-Leute und dann ist da zumindest irgendwas zugange.
Wie viele Mitspieler sind dann in einer Partie, also menschlich hier?
12.
Okay.
Also 6 gegen 6 dann.
6 gegen 6, okay.
Ja, genau.
Wird auch angezeigt, wie viele NPCs dann rumlaufen, oder ist das...
Boah, ist schwer zu schätzen, aber ich würde mal sagen, bestimmt, also das kann vielleicht sogar situativ sein, weil da die spawnen auch immer wieder neu, aber ich würde mal schätzen, dass du mindestens, also vom Gefühl her, dass du immer so eine Situation wie 30 gegen 30 oder 20 gegen 20 hast oder so, weil irgendwo läuft eigentlich immer mindestens dann nochmal so ein Fünfergrüppchen rum. So habe ich es zumindest empfunden, oder, Andreas?
Ja, genau. Also sie kommen auch mit Pots, werden die dann aus dem Himmel immer nach unten geschossen und dann kommt da immer direkt so ein kleiner Squad raus. Also das sind schon einige, die da rumlaufen.
Ja, das ist cool,
was man aber dazu sagen muss, die KI-Leute haben jetzt nicht die Möglichkeit, dann halt wie die Piloten dann halt einen Titan zu rufen. Das heißt, Titans sind dann wirklich, wenn jeder jetzt gleichzeitig einen Titan hätte, dann sind das halt 6 gegen 6. Und dann muss man natürlich sagen, da kommt eines der wichtigsten Elemente des Spiels. Man ist nicht nur Call of Duty-mäßig als Infanterist unterwegs und behagt sich da mit Maschinengewehren oder Scharfschützengewehren, sondern es geht ein Cooldown runter und dann irgendwann kannst du deinen Titan holen. Und das ist dann einfach ein riesiger Mech, der aus dem Himmel fällt und aufs Schlachtfeld und du kannst dann einsteigen und es ist einfach geil, wenn du auf einmal in diesem riesigen Koloss unterwegs bist und all die Männchen sind so klein und wuseln um dich herum und du hast dann eine dicke Waffe in der Hand und ja, dann geht's richtig los.
Ja, ich finde, das ist ziemlich cool halt mit den Bots, dass das dadurch wesentlich, dass es sich halt einfach bevölkert anfühlt und auch das Schlachtfeld ein bisschen größer wirkt. Und was ich gesehen habe, was die Titans angeht, ich weiß nicht mehr genau, wie die Spiele auf der Xbox hießen. Da waren so 2 Mac-Spiele.
MacWarrior 1 und 2 oder was?
Es kann sein, ja, dass es die waren.
Wobei die, wo man aussteigen auf der konnte. Xbox Mac Assault hießen und MacWarrior auf dem PC.
Ah, stimmt.
Oder genau. Oder so. Und das kann man nämlich hier auch machen, wenn man halt sieht, da ist ein Titan unterwegs und man selbst ist halt noch zu Fuß. Gibt es so eine Art Minispiel, dass man den halt von außen, dass man raufspringt, irgendwas rauszieht, abballert und dann das Ding in die Luft jagt.
Ja, die Sache ist, als Infanterist bist du nicht wehrlos gegen einem Titan gegenüber. Du hast verschiedene Möglichkeiten, den aufs Korn zu nehmen. Das eine ist, jeder Infanterist hat eine Anti-Titan-Weapon dabei. Also extra eine Waffe, entweder ein dicker Raketenwerfer oder so eine Art Granatwerfer, die dann darauf ausgelegt sind, halt nicht andere Infanteristen aufs Korn zu nehmen, sondern halt eben die Titans. Darüber hinaus kannst du aber auch auf einen Titan draufklettern, also draufspringen, entweder von oben oder sogar von unten her, weil man einen Doppelsprung hat. Darauf müssen wir gleich nochmal eingehen. Aber die Sache ist, wenn du dann einmal drauf bist, hast du eben, wie du beschrieben hast, dann wird dann was rausgezogen, dann schießt du dann auf die empfindlichen Teile und dann muss dann halt der Titan-Pilot dann halt gucken. Wenn er alleine ist, dann muss er aussteigen oder es gibt eine Sonderfähigkeit, da kann man so einen fiesen Nebel rauslassen, der dann denjenigen, der da oben drauf steht, schädigen kann. Und da musst du dann halt gucken, wie du den dann halt wieder loswirst. Auf der anderen Seite kannst du aber auch auf freundlichen Titans drauf, ja, dich da draufsetzen. Aber dann ist es halt eher so ein bisschen wie ein Taxi. Du wirst dann halt darüber mitgenommen.
Ja. Das ist ziemlich cool, weil wenn man jetzt so nachdenkt, okay, da sind ein paar Leute auf dem Schlachtfeld und dann ist da ein Titan. Das wirkt, man fühlt sich schon ein bisschen hilflos, aber wenn man halt diese ganzen Hilfestellungen hat und ja, halt auch durch diese Spezialmanöver, dass man halt raufspringen kann und so weiter. Wirkt das wesentlich balancierter. Ich habe es jetzt, wie gesagt, leider nicht spielen können, aber ich denke mal, so wie ihr das verlauten lassen habt, ist das nicht frustrierend, wenn da jetzt plötzlich ein Titan auftaucht.
Nee, vor allen Dingen so gefühlt verschieben sich quasi die Ebenen in dem Moment, wo man in so einem Titan sitzt, weil dann hast du nicht mehr dieses Spiel, dass du quasi auf die normalen Piloten schießt, weil letzten Endes die Titans suchen und finden sich gegenseitig. Eigentlich, sobald du in einem Titan sitzt, geht das Spiel Titan gegen Titan los. So habe ich zumindest gespielt und auch empfunden. Und ich habe lediglich dann auf Piloten geschossen, wenn du sonst keinen Titan gerade mal in der Nähe hattest. Und was dazu kommt auch noch, ist, dass du mit dem Titan relativ schlecht eigentlich normale Piloten wiederum treffen kannst. Also ich sag mal, Bots abzuschießen ging sehr gut, schnelle und flinke Menschen abzuschießen war eher schwierig. Irgendwo fand ich es auch nicht so gewinnbringend für die eigene Statistik und fürs Team, jetzt mit dem fetten Titan nur versuchen, irgendwelche armen Soldaten abzuschießen, sondern da geht man dann doch eher wirklich auf die anderen Titanen los und dann am besten auch im Verbund, weil ein Titan alleine ist zwar schon mächtig, aber eben doch hilflos, sobald man auf eine Gruppe kommt, wo zwei oder drei der anderen im Team eventuell rumlaufen. Insofern tut man auch gut daran, wenn man zu zweit ist, weil dann kann man sogar dann, wenn ein freundlicher Titan Rodeo genommen wird, sprich, da sitzt jemand anderes dem gerade im Nacken und versucht, den kaputt zu machen, dann kann man diesen menschlichen Spieler dann da auch sehr schön runterschießen, weil es kein Friendly Fire gibt bei den Titanen.
Okay. Ja. Das ist richtig. Also wenn man in einem Titan drin ist, sollte man auf jeden Fall gucken, dass man einen freundlichen anderen noch findet, weil man dann auf jeden Fall deutlich stärker ist. Aber jetzt gezielt auf Pilotenjagd bin ich nicht gegangen, wenn ich im Titan war. Es ist aber schon sehr geil, wenn du dann deinen Titan hast, deine dicke 40mm Kanone und dann springt ein Pilot auf dich zu, weil er entsprechend auf deinen Kopf möchte und dich dann ganz fies treffen möchte. Und dann ist er gerade so im Sprung, du drehst dich dahin und während er auf dich zuspringt, verpasst du ihm einen Schuss und er zerbratzt einfach nur und du fühlst dich einfach wie der Größte und denkst dir so, ja, komm doch, Alter. Also das ist ein wunderbares Gefühl.
Oder du so kannst auch einfach drüber laufen, aber
klar, das geht,
aber wenn finde ich, das wird dann schlecht für den Piloten, wenn der dich angreift. Wenn du als Mensch die anderen Titanen in Ruhe lässt, fand ich, war es eigentlich auch immer. Das ist wie die Mücke. Wenn die Mücke einen sticht, dann haut man drauf. Wenn die einen aber nicht sticht, dann kann die ganze Zeit an der Wand sitzen. Die ist einem eigentlich egal.
Ja, ja.
So ist das da auch.
Das stimmt. Und was ich eben meinte, von wegen, dass darauf möchte ich jetzt nochmal eingehen, ist, was ich sagte eben mit dem Doppelsprung. Man kann einen Doppelsprung. Warum kann man den machen? Weil jeder Infanterist so einen kleinen Jetpack auf dem Rücken hat, mit dem man jetzt nicht wirklich fliegen kann, aber mit denen man etwas mehr Bewegungsmöglichkeiten hat. Man kann an der Wand langlaufen für eine gewisse Zeit. Man kann eben diesen Doppelsprung machen und es ist eben nochmal so ein kleiner Stoß, der dem Piloten dann verpasst wird. Man kann auch für einen kurzen Moment an der Wand hängen und das erlaubt einem eine unglaublich hohe Bewegungsfreiheit und Orte zu erreichen, die man einfach sonst nicht erreichen kann. Und die Karten sind auch wirklich so perfekt drauf ausgelegt, dass es unglaublich ist, was für Routen man da irgendwann wählt und dann um irgendwo hinzukommen. Das ist echt krass. Das ist echt sehr schön gemacht.
Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich eigentlich Titanfall spielen wollte, auf jeden Fall. Ich habe ein paar Preview-Videos gesehen von den Leuten, die halt den Beta-Zugang hatten. Und was die da teilweise gemacht haben, wenn die zu Fuß unterwegs waren. Das ist so in bester Prince of Persia-Manier. Die springen auf die eine Wand rauf, dann auf das andere Gebäude rüber, hüpfen da nochmal rüber und das in einem Tempo, wo du dir denn die Maps anguckst und siehst, okay, da ist jetzt so eine schmale Straße, da ist auf dem Dach ist ein Loch, dass du ins Gebäude rein kannst, und wenn du aus dem Gebäude rausguckst, aus dem Fenster, siehst du auf der gegenüberliegenden Seite auch schon wieder einen Gang, wo du entlang laufen kannst, und das ist
ja
so geil darauf ausgelegt, dass du halt wirklich als Spielfigur mit der Umwelt kommunizierst und dass du da halt wirklich diese zu deinem Vorteil nutzt. Das ist das, was mich so interessiert hat an Titanfall.
Ja, und ja, vor allen Dingen Campen wird tierisch bestraft, weil ich habe in den Karten tatsächlich auch keinen Punkt gefunden, wo man mal sitzen kann, wo nicht irgendeiner immer noch irgendwie durch die Decke oder von hinten kommen kann. Mhm. Also so einen wirklich sicheren Punkt gibt's da nicht. Da haben die, glaube ich, ziemlich lange dran gesessen, um die Karten da so durchzudesignen, weil insbesondere bei diesem Capture the Flag-Modus, den das Spiel ja auch hat, wo es ja immer gut ist, wenn man dann da an diesen Flaggenpunkten sitzen bleibt, da muss man auch selbst da immer in Bewegung bleiben, weil es keine Ecken gibt, wo man sagt, da kann jetzt mal gar keiner kommen. Es gibt sicherlich Punkte, wo man vielleicht immer so zwei Richtungen hat, wo jemand herkommen kann, aber das Problem ist immer, wenn man die eine im Blick hat, hat man die andere dann nicht im Blick. Also man muss da immer so ein bisschen in Bewegung bleiben. Finde ich ganz gut.
Und es ist halt sehr schnell alles. Also
das stimmt.
Ja.
Also bei einem Call of Duty, weiß nicht, da hast du eine Ebene, da hast du manchmal Räume, da sind ja zwei Eingänge, wenn es ganz schlimm kommt, drei Eingänge, aber wenn du entsprechend die im Auge hast, dann ist alles soweit sicher. Aber bei Titanfall sind immer irgendwelche Lücken, dann entweder noch ein Loch im Boden oder irgendwie eine offene Decke oder irgendwo ein Loch, und es ist dann halt eben nach oben und nach unten hin sehr viel auch möglich, was die Bewegungen angeht. Und das ist halt krass, du hast nirgendwo jetzt eine komplett sichere Ecke, also selbst mit dieser, auch mit der Standardfähigkeit, die du hast, dass du dich so tarnen kannst. Das ist ja auch nur für einen begrenzten Zeitraum, aber es gibt nie so einen Moment, wo du wirklich komplett sicher bist. Also das ist schon krass, aber das hängt dann auch mit dieser hohen Spielgeschwindigkeit raus, die dann auch noch damit zutage kommt.
Ja, also ich finde auch, das Tempo erinnert quasi schon eher an so Spiele wie Quake oder Unreal.
Ja.
Ein bisschen Tempo wird rausgenommen, sobald man in den Titanen sitzt, und das gefällt mir auch sehr gut, weil da hat man dann wirklich beides. Also nicht nur Dauerstress, sondern quasi so ein bisschen fährt das Tempo dann runter. Wobei die Titanen trotzdem auch relativ agil sind, weil die haben auch so Schubdüsen, und wenn man da vernünftig spielt, muss man selbst da, sag ich mal, einigermaßen auf Zack sein.
Ja, wobei man dann sagen muss, du hast es gerade gesagt, die haben so kleine Düsen drin, die können aber nicht wirklich springen, die können so schnell nach links und rechts, ja, man nennt es dann dashen dann halt, die können dann sich also nicht mehr entsprechend nach oben so flink bewegen wie dann ein Soldat, die sind schon ein bisschen eingefärbt an ihren Bewegungen her.
Springen können die, glaube ich, gar nicht, ne? Aber du kannst halt nach vorne, hinten, links, rechts quasi dich mit einer sehr hohen Geschwindigkeit kurzfristig bewegen.
Genau. Und sprinten können sie im Prinzip auch wenn das natürlich immer noch vergleichsweise langsam wirkt, aber die haben doch schon ein relativ hohes Tempo drauf. Also gerade wenn du es gibt ja einen Titan, der ist dann halt extrem dünn und dadurch auch sehr beweglich und schnell. Mit dem kommt man doch eigentlich sehr zackig über die Spielkarte, wobei ich bevorzuge tatsächlich immer das ganz fette Modell mit der dicken Panzerung.
Den Ogre.
Genau, den Ogre. Mir fiel gerade eben kurz der Name nicht ein. Und da ist man dann schon ein bisschen langsamer unterwegs, verbunden noch mit der 40mm-Kanone. Aber trotz alledem kommt man doch noch gut voran mit dem Dash dann.
Okay, zwei Fragen, die so das allgemeine Spiel angehen. Wie groß sind die Karten? Also man hört 6 gegen 6 plus halt massig Bots, und dann tauchen da irgendwann diese Titanen auf. Ihr habt ja schon gesagt, dass man immer irgendwie trotzdem jemanden im Blickfeld hat. Aber wie groß fallen die Karten aus? Kann man sich da mit dem Titan dann ausgiebig bewegen, oder fühlt sich das ein bisschen limitiert an? Weil ich meine, das Spiel ist ja auch letzten Endes auch auf der 360 nochmal erschienen. Hat sich das da, glaube ich, verkauft? Ich weiß es nicht. Aber
richtig gut.
Okay, ja.
Also, soweit ich gehört habe, soll es auf der 360 auch nicht wirklich schlechter aussehen, sondern da auch eine verdammt gute Figur machen. Also von daher scheint es jetzt, zumindest von dem, was ich gehört habe, jetzt nicht so, dass es irgendwie eine wirklich schlechtere Version wäre oder so.
Okay, also was kann man so von den Karten erwarten? Ist das
Kartengröße ist oder unterschiedlich. Also es gibt gerade die Stadtkarten, die einem eher sowas Beklemmendes, Enges geben. Dann sind die Häuser auch, sag ich mal, deutlich höher als die Titanen, wo du quasi als Titan dich sogar noch eher eingeengt fühlst. wie man sich das so vorstellt, halt, man rennt mit so einem dicken Ding da so zwischen den hohen Hauswänden hin und her, wo du hingegen gerade auf den Karten als Fußsoldat relativ cool bis auf die Dächer springen kannst. Von oben dann auch die Titanen, sag ich mal, aufs Korn nehmen kannst. Wohingegen es Karten gibt, die mögen vielleicht von der Fläche her gleich sein, wo aber dann keine Stadt draufsteht, sondern eher Wüste oder irgendwelche Fabrikhallen oder ähnliches, wo dann, sag ich mal, die Titanen, meine ich, etwas mehr im Vorteil sind, weil hier hohe Sichtweite ist, du hast extrem lange Strecken, die du als Fußsoldat dann auch nur mit entsprechender Zeit, sag ich mal, überbrückst, wo du im Titan einfach schneller vorankommst und wo man sich auch, sag ich mal, wenn man auf der offenen Fläche ist, als Fußsoldat nicht so gut verstecken kann wie in der Stadt, sondern dann tatsächlich von den Titanen auch besser gesehen wird. Also von der reinen Fläche her würde ich sagen, gefühlt gibt es engere und großzügigere Karten. Zur eigentlichen Größe finde ich sehr schwer, das abzuschätzen. Andreas, wie hast du es empfunden?
Schwer zu sagen. Also die Kartengröße ist jetzt auf jeden Fall nicht so enorm wie, was weiß ich, eine große Battlefield-Karte, wo wirklich mit vielem Mann Conquest gespielt wird oder so. Ist aber auch nicht so klein wie eine Call of Duty-Karte, die halt ja nur auf den Infanteriekampf dann ausgelegt ist und ohne KI-Begleiter liegt. Die Größe liegt irgendwo dazwischen und funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich, wenn ich in Titanform unterwegs bin, nicht irgendwie vernünftig bewegen könnte. Also sie sind immer drauf, ja, ich sag mal, angepasst, dass du wirklich dich vernünftig dadurch bewegen kannst, ohne dass du ständig an die Kartenbegrenzung stößt oder so. Wobei, was ich mir manchmal wünschen würde, dass nach oben hin ein bisschen mehr Offenheit wäre, weil es ist mir schon erstaunlich oft passiert, dass wenn ich mich zu hoch bewegt habe, dass irgendwann ein Counter kommt und so von wegen, sie verlassen das Spielfeld. Also nach oben hin kommt auch irgendwann eine Begrenzung, was ich schade finde, weil, aber das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man nicht möchte oder vermeiden wollte, dass man ganz oben wirklich als Scharfschütze irgendwo sitzt, wo man sich dann doch einigermaßen sicher fühlen könnte. Also sie haben schon versucht, das so einzugrenzen, dass du halt gezwungen wirst, doch eher nah beieinander zu sein.
Okay, ja, aber das, was Thomas sagte, ist cool, dass die Karten halt unterschiedliche Schwerpunkte haben.
Das sind halt auch relativ viele Karten, wenn ich auch nicht leider die genaue Anzahl weiß. Also ich muss aber sagen, das sind doch schon einige Karten dabei.
Ich meine, so um die 12 oder so müssten es sein. Also ist schon in Ordnung. Vor allen Dingen sind die thematisch sehr unterschiedlich. Man hat vom Inselflair bis eben hin zu urbanen Geländen alles dabei. Und dementsprechend, sag ich mal, vielschichtig ist dann auch die Grafik da in den unterschiedlichen Bereichen, dass man sich mal quasi dann auch zwischen Bäumen verstecken kann oder im Wasser und auf anderen Karten.
Ja, es ist irgendwie witzig, es gibt verschwimmen so muss. Eine Karte, die erinnert irgendwie an Strandurlaub, dann hast du eine Karte, das ist wirklich Großstadtdschungel, dann hast du irgendwie so eine Fabrikhallenkarte, dann hast du so eine Karte mit Wüstensetting, wo komische Monster an der Seite aus langgehen und Flugkreaturen drüber fliegen und so ein großes Skelett da drin liegt in der Karte. Und das ist echt krass, wie viele unterschiedliche Settings die tatsächlich bedienen.
Und da ist das Schöne, dass du, wenn du den Story-Modus tatsächlich dann auch mal gespielt hast oder vielleicht auch mehrfach gespielt hast, du weißt dann nachher auch, was das für Planeten sind, warum du da bist und dann erscheint einem das auch nicht ganz so schwachsinnig, dass da, sag ich mal, so riesen Dinosaurier-Skelette rumliegen oder so.
Okay. Das stimmt natürlich, ja. Das ist auf jeden Fall schon ganz cool. Und was wir bis jetzt noch gar nicht gesagt haben, was immer so ein bisschen schwierig ist, das auszumachen, wie man das jetzt genau einschätzt oder vergleicht irgendwie mit anderen Sachen, aber ich finde, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt und du, Thomas, ja auf der Xbox One. Und ich finde, es sieht sau gut aus. Also ich habe mich immer dabei wieder ertappt, wie ich, wenn ich da mal die Zeit hatte, weil man hat halt leider nicht die Zeit, mal wirklich sich die ganzen Sachen lange anzugucken. Aber wenn man sich mal so ein bisschen umguckt und sich Innenräume anguckt oder irgendwelche Ausrüstungen oder ein bisschen versucht, Details an den Titans auszumachen, das ist unglaublich detailliert, schön, es sieht super aus und man findet immer wieder irgendwas Neues, was einem vorher nie aufgefallen ist.
Ja, also ich fand auch, es sieht gut aus und so ein bisschen wird man da wehmütig und dann frage ich mich, warum hat das Spiel nicht auch wenigstens nur eine 5-stündige Singleplayer-Kampagne? Ja, hätte dem Ganzen für meinen Geschmack ganz gut getan. Da hoffe ich mal auf den zweiten Teil, denn die Grafik, die könnte auch nochmal deutlich schlechter aussehen bei der Action, die da stattfindet. Letzten Endes, man hat nicht die Zeit, um das tatsächlich so wahrzunehmen, was man da alles sehen könnte.
Das stimmt. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass es eigentlich schon wieder sehr schade ist, dass alles so schön ist und weil ich einfach nicht die Zeit habe, das richtig zu genießen. Es ist irgendwie, ach, ich weiß nicht. Ich wünschte, ich könnte irgendwie so sagen, okay, ich möchte jetzt einfach nur über die Karte laufen ohne Mitspieler und
das soll demnächst kommen. Ich habe gehört, dass in einem der nächsten Patches Räume eröffnet werden können für dich und deinen Freundeskreis. Und ich habe einfach mal die Vermutung, dass, wenn du keinen einlädst, sitzt du da erstmal alleine, was vielleicht auch noch so die letzten Achievements dann machbar macht.
Kann man okay, das
so ein bisschen tricksen.
Ja, gut, okay, was Achievements angeht, auf dem PC gibt's tatsächlich keine.
Echt nicht?
Nö.
Auf der Xbox schon einige, vor allen Dingen auch für den Kampagnenmodus, deswegen hatte ich das auch überwiegend gespielt, jetzt erstmal für den Anfang.
Nee, das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil das läuft ja auch über Origin. Gott, das ist schwierig auszusprechen, weil ist ja auch über EA gepublished und während zum Beispiel ein Battlefield 4 auch Achievements hat, ist das tatsächlich bei der PC-Version irgendwie ohne Achievements gekommen, was mich auch überrascht hat, aber war jetzt auch nicht irgendwie schlimm, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf, aber wo du das gerade ansprichst, das hatte mich doch ein bisschen überrascht.
Aber wo wir gerade schon über die Technik sprechen, jetzt will ich nicht wieder das Fass Power of the Cloud aufmachen, aber man muss zumindest sagen, woran es auch immer gelegen hat, das Spiel läuft technisch einwandfrei ab der ersten Stunde. Also ich war Day One-Kunde auch und du hattest nie mal irgendwie größere Wartezeiten oder Verbindungsabbrüche oder Lecks. Selbst dieses, was du ja sonst schon mal hast bei Rennspielen, dass dann die Autos so Verzögerungen haben und will springen. Gut, vielleicht fällt es bei so einem Spiel auch nicht so unbedingt auf, aber ich hatte immer den Eindruck, dass also ich selber eine super Anbindung habe, das kann man ja sehen, aber die anderen auch, weil man kann immer sehen, wie hoch der Ping von den anderen Mitspielern ist und das war immer Bombe. Und ich meine, ich hatte mal gelesen, dass das damit auch zusammenhängt, weil dieses Microsoft-Netz immer quasi den kürzesten Weg sucht und dann diese Hochleistungsserver untereinander sich verbinden. Und dadurch kannst du wohl auch mit Spielern in Übersee spielen, ohne dass das jetzt so sonderlich zum Tragen kommt.
Okay, ja, ich habe auf dem PC ja gespielt, aber ich muss sagen, ich hatte auch wirklich seit der ersten Stunde an, ich habe es ja auch direkt bei Release gehabt und habe direkt losgelegt, und es war nie irgendwie zu großartigen Problemen gekommen, spielbedingt irgendwie, dass Verbindungsabbrüche passiert sind oder es irgendwie großartig verbuggt gewesen wäre. Es lief irgendwie seit der ersten Stunde an sehr gut. Und
hat EA von dem Battlefield 4 Desaster gelernt.
Ja, also das ist das halt der Punkt, ne, was ich jetzt wirklich auch nochmal deswegen besonders hervorheben möchte, weil Battlefield 4 war Monate nach Release immer noch so eine Sache für sich. Und Titanfall hat irgendwie direkt vom Start weg einfach, ja, bestens funktioniert. Also, dass man irgendwie nicht den Eindruck erweckt, es war jetzt ein Fehler, einer der ersten Spieler zu sein, sondern man konnte wirklich bedenkenlos ab der ersten Stunde spielen und Spaß haben.
Ja, meine persönliche Vermutung ist, dass Microsoft da aber auch ordentlich mit drüber geguckt hat, irgendwie. Ich meine, es war ja schon ein Aushängeschild für die One, wenn das jetzt ein Desaster geworden wäre im Online-Modus. Ich denke, die haben da, sage ich mal, ihr komplettes Know-how auch hingeschmissen, um da dementsprechend die Serververbindung dann auch gut zu machen.
Ja, das muss man ja sagen. Zumindest jetzt der erste Teil ist ja noch Microsoft-exklusiv, heißt Plattformen sind Xbox 360, Xbox One und halt PC. Darüber hinaus ist nichts weiter angekündigt und wird wahrscheinlich jetzt auch erstmal nicht kommen. Wenn es ein Teil 2 dann geben wird, was, denke ich, so wie es aussieht, mehr als wahrscheinlich ist, dann steht natürlich noch offen, für welche Konsolen das dann rauskommen wird und für welche Systeme, aber man muss dahingehend schon sagen, kann ich mir gut vorstellen, dass sie da auch deswegen auch vor allen Dingen noch ein bisschen reingebuttert haben.
Ja gut, wenn die Gerüchte stimmen, hat Microsoft ja letzten Endes das Spiel auch vom Exitus gerettet, ne? Das war ja so, dass EA wohl den Geldhahn schon quasi abdrehen wollte und dann Microsoft gesagt hat, okay, wir zahlen den Rest, dann kommt das aber eben für unsere Plattform erstmal exklusiv raus. Das war zumindest das, was ich da zuletzt nochmal gelesen hatte.
Ja, EA ist zwar irgendwie Publisher, aber die hängen irgendwie nicht so komplett bei EA drin. Die sind doch noch ein bisschen eigenständig. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, aber sie haben jetzt nicht dieses Verhältnis wie irgendwie ein Battlefield, also DICE jetzt zu EA als die jetzt dann halt. Irgendwie sind sie doch noch so ein bisschen eigenständig, was irgendwie dann noch mit dieser finanziellen Geschichte vielleicht zusammenhängt, dass sie dann über Microsoft dann noch Gelder bekommen haben. Vielleicht hatten sie auch ursprünglich mal angedacht, das direkt irgendwie multiplattformmäßig zu machen, aber dadurch, dass sie als Geldgeber noch reingesprungen sind, vielleicht dann doch auch erstmal gesagt haben, okay, dann beschränken wir uns darauf. Man weiß es nicht genau.
Ich bin mir auch nicht so sicher, ob das tatsächlich in weiteren Episoden für andere Konsolen rauskommt. Momentan heißt es das zwar, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Microsoft da versuchen wird, wenn die Marke denen dann auch in Zukunft als sehr wichtig erscheint, dass die da bunkern. Gut, ich meine, letzten Endes für alle Spieler ist es immer besser, wenn es für alle Geräte rauskommt, spricht wohl auch nichts gegen. Aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, da nach all dem Marketingaufwand, den die da betrieben haben und wie die Marke jetzt nach vorne gepusht haben, dass die da in irgendeiner Form noch den Daumen drauf haben. Ob das zeitliche Exklusivität ist oder irgendwas anderes, würde mich wundern, wenn die nach all dem, was die da jetzt gemacht haben, das einfach so kampflos ziehen lassen.
Ja, ist die Frage. Also wenn ich jetzt an Mass Effect 1 denke, war das da nicht auch so ähnlich, die Situation? Und überraschend auch über EA gepublished. Ich weiß nicht, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so mit dem zweiten Teil Multiplattform wird. Aber ich vermute, dass wenn der erste Teil irgendwann mal zugänglich gemacht wird für andere Plattformen, dann frühestens in einem halben Jahr oder so.
Wobei,
der erste Teil garantiert gar nicht.
Ja, und es macht auch eigentlich, finde ich, nicht so richtig viel aus, weil es ist ein reines Multiplayer-Ding und wenn irgendwann der zweite Teil kommt, wirst du wahrscheinlich nicht den ersten Teil nochmal nachholen wollen. Ja. Das wäre jetzt was anderes, wenn der erste jetzt eine Singleplayer-Kampagne geboten hätte, wo dann der nächste Teil vielleicht irgendwie drauf aufbaut. Aber dadurch, dass das jetzt eher rein Multiplayer ist, wo die Story jetzt nicht so krass im Fokus steht, denke ich, ist es unwahrscheinlicher, dass der erste Teil jetzt nochmal für die anderen Konsolen kommt. Eher wahrscheinlicher, dass man mit dem zweiten Teil sagt, wir machen jetzt einen Rundumschlag. Weil ich denke, jetzt nach dem ersten Teil wird der Entwickler da nicht mehr irgendwie in finanzielle Nöte geraten. Denn ich denke, man hat gesehen, dass die Marke es auf jeden Fall wert ist, da auch ordentlich reinzubuttern.
Das bestimmt. Also, wie gesagt, ich kann mir gerade vorstellen, wenn dann auch nochmal eine Singleplayer-Kampagne dazukommt, vielleicht auch einer der Gründe, was du gerade gesagt hast, warum man keine Singleplayer-Kampagne gemacht hat, damit auf einer kommenden oder ein zweiter Teil dann dementsprechend dann, wenn er Multiplattform wird, dementsprechend dann den Story-Modus-Start quasi dann gleichzeitig hat, ne, auf allen Geräten. Aber klar, gut, Mass Effect ist auf jeden Fall ein Beispiel, wo es anders war, aber irgendwie habe ich doch den Eindruck, dass dieser Gesamtmarketingaufwand diesmal deutlich größer war als damals bei Mass Effect, oder? Das war jetzt ja quasi das Aushängeschild für die Konsole, ja, oder nicht?
Das stimmt schon. Was da an Marketing reingebuttert wurde, war schon erstaunlich. Allerdings muss man sagen, so viele Starttitel gab es ja jetzt auf Xbox One-Seiten jetzt ja auch nicht. Und das war halt einer mit der Zugpferde. Ne? Man hatte halt Rise, Titanfall. Gut, hier, wie heißt es nochmal? Dead Rising ist ja hierzulande, glaube ich, gar nicht offiziell rausgekommen. Ne? Nee, das konnte man jetzt ja auch schlecht so groß hier bewerben dann natürlich. Demzufolge war natürlich Titanfall eine der großen Dinge, mit denen sie dann hier natürlich auch gut Werbung machen konnten. Und ich würde fast schon drauf wetten, dass die, wenn ein zweiter Teil kommt, auch wenn er dann für andere Konsolen dann rauskommen wird, dass sie auf jeden Fall versuchen, was sie halt mit Call of Duty gemacht haben, diese Zeitexklusivität dann zu machen.
Ja, irgendwie sowas. Man weiß es nicht.
Weil ich meine, bei Battlefield hat es ja dann Sony gemacht mit der Zeitexklusivität, bei Call of Duty hat es halt Microsoft gemacht und ja, da wird jetzt wahrscheinlich der Streit so, wer schnappt sich das dann bei Titanfall dann halt weg?
Ja, auf jeden Fall, Technik bei dem Spiel läuft überwiegend gut. Man hat auf der One auf jeden Fall immer mal wieder Slowdowns. Dann, wenn es richtig heftig wird auf dem Bildschirm, ist aber nicht störend. Also ich würde sagen, zu 98% oder so läuft es auf jeden Fall mit den 60 Frames, wie versprochen. Wenn aber mal irgendwie besonders viele Titanen auf einmal explodieren oder so, dann hat man mal ein kurzes Stocken. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Meistens ist man in dem Moment eh gestorben.
Okay.
Ja, das Einzige, was mir negativ aufgefallen ist, noch zum Start weg, das Matchmaking hat nicht immer ganz optimal funktioniert. Die Balance der beiden Teams war nicht immer perfekt, aber daran haben sie gearbeitet und es gepatcht. Und mittlerweile ist auch das einfach super. Also da, ich wüsste eigentlich gar nicht mehr, wo ich anfangen sollte, da jetzt zu kritisieren. Ich glaube, mein einziger Kritikpunkt aktuell ist vom Umfang her, dass es vergleichsweise jetzt, wenn man halt auf andere Shooter guckt, es gibt relativ wenig Waffen, dafür wenig Sachen, was man noch an irgendwelchen Gadgets freischalten kann. Oder halt eben die Sache, es gibt halt drei Titans und das war's. Man kann jetzt da nicht noch irgendwie Teile freispielen, die individualisieren oder so. Man kann ihnen halt unterschiedliche Waffen in die Hand drücken, aber auch da gibt es nur eine Handvoll. Ich denke, höchstens der Umfang wäre etwas, wo man dran rumkritteln könnte, was im Moment noch ein bisschen klein wirkt, wobei man jetzt nicht weiß, da wird ja auch ein Season Pass angeboten und da werden zumindest neue Karten kommen, aber vielleicht wird ja, was Ausrüstung angeht, auch noch ein bisschen an dem Ganzen geschraubt, ich weiß es halt nicht.
Das ist ein schöner Übergang, weil ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe zwei Fragen.
Okay.
Und das klingt jetzt so ein bisschen, dass die Individualisierungsmöglichkeiten fehlen. Ich glaube, du hattest auf Twitter einmal auch geschrieben, weshalb man seinen eigenen Titan nicht färben kann, nach Belieben. Das hatte ich relativ früh zum Release bei dir gelesen in deiner Timeline. Und meine Frage ist jetzt, wie sieht es mit Waffenvarianz aus? Also, wie das jetzt gerade durchklang, klingt das relativ limitiert.
Also ich sag mal, es gibt alles, was irgendwie drin sein muss. Du hast dann halt das typische Assault Rifle, was halt so auf mittlere Distanz ist, es relativ schnell, relativ zielgenau. Dann gibt's halt noch eine kleine Maschinenpistole, die dann halt für den Nahkampf eher ist. Es gibt ein Scharfschützengewehr, du hast eine Schrotflinte. Dann gibt es noch irgendwie ein Gewehr, was mit so einem Feuerstoß dann halt ständig arbeitet. Du hast so die klassischen Schießprügel drin, aber dann halt immer einen Vertreter daraus. Du hast jetzt nicht wie bei einem Battlefield irgendwie, was weiß ich, 10 Assault Rifles, 10 Schrotflinten, 10 irgendwas, 10 Scharfschützengewehre oder so, das ist halt immer nur ein Vertreter irgendwie. Also okay. Es wirkt dann dadurch dann natürlich deutlich kleiner, wobei im Prinzip du für jeden Fall schon das entsprechende Gerät zur Hand hast, aber du hast halt nicht so die Varianz, vor allen Dingen dann halt auch die optische Varianz. Auch dieses Ding, dass du halt bei einem Titan, was ich mir halt richtig geil vorstellen könnte, ähnlich wie ich das bei Halo einfach gern gemacht hatte. Du konntest ja nach und nach an deiner Rüstung, die du anhast, dann rumschrauben und einen anderen Torso dran machen, einen anderen Helm und so. Das waren nur so Kleinigkeiten und das hast du ja auch eigentlich nie sonderlich gesehen im eigentlichen Geschehen, weil das ja alles aus der Ego-Perspektive ist. Ne? Ich meine, du siehst deinen Titan mal kurz von außen, wenn du den gerade gerufen hast und darauf zuläufst. Sonst ja, hast du eigentlich gar nicht so viel davon. Aber trotz alledem habe ich Spaß an sowas und das fehlt hier noch ein bisschen.
Es gibt aber was anderes, was quasi in die Bresche springt, was wir bisher noch nicht erwähnt haben. Und zwar gibt es sogenannte Burn Cards in dem Spiel. Oh, du kannst quasi in jeder Runde, die du spielst, sammelst du so eine Art Magic-Sammelkarten, wobei die sehen nur so aus. Letzten Endes sind das Einmalfunktionen, die du nach jedem Tod einmal zünden kannst für die nächste Runde, wo du wiederbelebt bist. Was heißt, dass du entweder mal mehr auskannst, mehr austeilst, dass bestimmte Titanenfunktionen geändert werden, dass Waffenfunktionen verbessert werden oder geändert werden. Und ich kann gar nicht abschätzen, wie viele verschiedene Kartenarten es da gibt. Diejenigen, die sich da reingekniet haben, werden bestimmt die genaue Anzahl kennen. aber auf mich wirkt es erstmal unüberschaubar viel, sei es 40, 50 verschiedene Funktionen. Und du kannst dann damit, sage ich mal, sowohl die normalen Schusswaffen als auch eben die Titanen damit dementsprechend verändern, nicht optisch, aber eben von der Wirkungsweise her. Und das merkt man schon sofort. Der einzige Haken ist, sobald du stirbst, ist das weg. Genau. Du kannst pro Runde 3 von den Karten mitnehmen, ist richtig. Oder kann man das vielleicht sogar auch noch später erweitern? Aber ich meine, 3 Karten oder... Ja, 3 Karten.
Ja, ich meine auch, das sind 3 Slots, die du dir dann halt am Anfang der Runde dann belegen kannst mit den Karten.
Genau. Und hier dann auch, du kannst auch während des Spiels keine neuen sammeln. Das heißt zum Beispiel, wenn du 3-mal verbesserter Schuss nimmst, wenn du dann Pech hast und 3-mal direkt, nachdem du die Karte gezündet hast, über den Haufen geschossen wirst, hast du Pech gehabt. Aber das, sag ich mal, bringt zumindest in einem gewissen Rahmen noch ein bisschen Varianz da rein, wobei ich das meistens dann nachher auch vernachlässigt habe, weil irgendwie gerade eben, weil sobald man stirbt, ist das dann weg, ist vielleicht dann auch noch eher was für Pro-Gamer, die sowas dann besser timen. Mir war das schon fast zu lästig.
Oh, ich finde, da sind ein paar richtig coole Karten dabei. Also es gibt ja doch wirklich sehr viele. Und da gibt's auch ein paar dabei, die zum Beispiel einfach nur den Cooldown von der Bauzeit des Titans reduzieren können, was aber auch ganz praktisch sein kann. Da gibt's aber noch deutlich mehr. Und wenn du gegen jemanden kämpfst, der so eine Karte aktiviert hast und du schießt ihn um, kriegst du sogar, meine ich, einen Punktebonus. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es war. Generell, es gibt auch Karten, die auch einen Erfahrungsbooster noch geben und so weiter. Also das ist schon ganz cool gemacht. Finde ich, ist auf jeden Fall ein nettes System. Und während man dann seine, ich glaube 100 Sekunden sind es immer, die man während des Kartenwechsels warten muss auf die neue Karte. Und wenn man jetzt nicht unbedingt die Zeit dafür nutzen möchte oder gerade nichts machen kann im Sinne von Loadout anpassen, dann kann man zumindest neue Burn-Cards reinmachen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Und irgendwie hat man immer Burn-Cards, die man verbrauchen kann.
Okay.
Ja, kommt drauf an wahrscheinlich, wie viel man die benutzt. Also ich hatte immer den Anschlag voll.
Ja, also ich nehme eigentlich jede Runde 3 rein und bin noch nie wirklich leer gelaufen. Ich hatte einmal sogar das Problem, ich konnte nicht mehr ansammeln. Da hat das Spiel gesagt, tut mir leid, ich bin voll. Dann habe ich ein paar einfach so weggeworfen, die ich nicht so gerne einsetze, damit ich wieder ein paar sammeln kann.
Das war also mein Problem. Ich hatte angenommen, dass man unendlich sammeln kann, aber du hast auch nur einen gewissen Stock an Karten, den man überhaupt sammeln kann. Und dadurch, dass ich sie so wenig eingesetzt habe, da gibt's auch irgendwie so ein Achievement für 500 Karten gesammelt oder so. Da bin ich ewig von entfernt, weil ich einfach die Karten nie benutzt habe. Naja.
Ja, man kann die dann halt auch wegwerfen, wenn es Karten sind, die einem unsinnig erscheinen. Und dann lädt sich das dann halt wieder auf. Also von daher, man kann da auf jeden Fall eine Menge sammeln und eine Menge davon einsetzen. Ist auf jeden Fall ein nettes System, was sich dadurch auch mal wieder das Spiel von anderen halt unterscheidet. Also das habe ich in der Form jetzt noch nicht gesehen. Es erinnert so ein klein bisschen vielleicht an Perks, wobei das da schon ein bisschen noch was anderes ist.
Ja, was halt cool ist, dass du das halt nur so lange hast, bis du stirbst.
Ja.
Dadurch hast du wirklich nach jedem Tod eine andere Erfahrung. Und das halt auch auf die anderen Spieler gesehen, was ziemlich cool ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, ist auf jeden Fall nochmal ein cooles Element, ja. Und was auch noch möglich ist, ist mir gerade noch eingefallen, auf einigen Karten gibt es Geschütze, die man hacken kann. Man hat so ein Messer dabei, es ist irgendwie etwas seltsam. Man rammt in die Konsole dann sein Messer rein und das hackt dann das Geschütz. Und das Geschütz nimmt dann gegnerische Piloten oder Titans aufs Korn. Und man kann dann als Gegner entweder versuchen, das Geschütz kaputt zu schießen oder man arbeitet sich im besten Falle als Infanterist nah ran, versucht nicht getroffen zu werden und hackt das Ding wieder, um das dann wieder umzupolen. Das ist auch nochmal ein nettes Ding, was auf einigen Karten dann möglich ist.
Ich sag mal, in abgeschwächter Form ist beides, weil ihr gerade auch sagt, das habt ihr sonst noch nie gehört, bei dem ebenfalls sehr coolen Plants vs. Zombies Garden Warfare übernommen worden. Auch da hast du so eine ähnliche Funktion wie diese Burn-Cards, die du zünden kannst, und du hast auch diesen Fluchtmodus in dem Spiel vorhanden. Ich meine, es ist ja beides von EA und beides auch quasi komischerweise annähernd zeitgleich rausgekommen. Da haben die schon in das in das kleinere Spielchen eben das Garden Warfare eigentlich so zwei der coolsten Features mal eben übernommen. Fand ich ganz nett.
Das ist interessant, dass du es jetzt noch mit reinbringst, weil Garden Warfare habe ich mich noch nicht wirklich viel mit auseinandergesetzt, außer dass ich halt weiß, dass es entsprechend natürlich immer noch das Thema ist, Pflanzen kämpfen gegen die Zombies, jetzt halt nur aus einer anderen Perspektive. Aber es ist interessant, das auch mal zu wissen, ja.
Ist jetzt der falsche Podcast dafür, aber obwohl die beiden Spiele quasi das Gleiche machen, haben die auf jeden Fall Koexistenz, oder es ist auf jeden Fall gerechtfertigt, dass es beide gibt. Und ich finde auf jeden Fall, dass Garden Warfare wahrscheinlich zu Unrecht jetzt irgendwie untergegangen ist in dem Ganzen. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, so die 2 Wochen, bis Titanfall dann rausgekommen ist. Und dann bin ich dann erstmal umgesprungen, weil ich, dann Titanfall erstmal spielen wollte.
Mhm. Ja, das Garden Warfare hat auch ein bisschen eine andere Stimmung als Titanfall, glaube ich.
So ein bisschen, ja.
Ja, ja, ich denke, dass Titanfall doch den eher etwas ernsteren Ton hat als dann das Garden Warfare, was dann vielleicht doch etwas mehr Humor noch mit reinbringt.
Ja.
Ja.
Nee, das ist schon richtig. Aber gut, sind ja vielleicht auch zwei Zielgruppen oder wie man es auch nennen soll, ne?
Ja, das stimmt.
Tja.
Ja, das wäre jetzt so mein klitzekleiner Fragenkatalog zu Titanfall gewesen. Haben wir noch irgendetwas nicht zum Spiel gesagt, was auf jeden Fall wichtig zu erwähnen ist?
Ja, ich überlege gerade. Wir haben über die Grafik gesprochen, wir haben über die Technik gesprochen, über die Spielmodi. Der Sound ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Wenn auch kein Soundthema mir jetzt spontan hängen geblieben wäre. Also ich sag mal so eine neue Halo-Musik hat es da nicht gegeben. Der Sound von den Waffen ist auf jeden Fall ziemlich fett.
Wobei, der Soundtrack ist auf jeden Fall ganz nett. Da sind ein paar richtig schöne Stücke dabei, die so im Hintergrund vor sich hinlaufen. Aber muss ich dir zustimmen, da ist jetzt nicht so krass hängen geblieben wie zum Beispiel das Halo-Theme oder so. Das hast du jetzt nicht, aber es sind schon schöne Stücke dabei.
Ich meine, das hat jetzt auch weniger direkt mit Titanfall zu tun, aber gleichzeitig ist auf der Xbox One ja auch Twitch gestartet, also dieser Spiele-Stream-Modus, und das als Feature in dem Spiel ist natürlich auch ziemlich cool, dass man dann seine Partien online alles streamen kann und andere Leute zuschauen lassen kann, gerade in Verbindung mit der vorhandenen Kinect-Kamera, wo man dann auch selber sich da einspielen kann. Das ist schon ganz cool, dass die das dann passend zu dem Start dann auch noch zumindest auf der One zur Verfügung gestellt haben. Beim PC wird es ja wahrscheinlich eh schon irgendwie gegangen sein, weil man Twitch da ja quasi im Hintergrund laufen lassen kann. Und auf der alten Xbox schaut man dann quasi in die Röhre. Da geht's wahrscheinlich gar nicht.
Vielleicht mir ist noch eine Sache eingefallen, die man noch sagen könnte zum Spiel. Wir haben ja schon öfter gesagt, man kann sich halt einen Titan auf dem Schlachtfeld rufen, dann einsteigen, dann als Titan rumlaufen. Man kann aber, wenn man aussteigt, dann seinen Titan der springt dann auf Autopilot und folgt einen dann. Man kann ihn aber auch irgendwo hin positionieren, dass er auf ein Gebiet aufpassen soll. Also man kann ihn praktisch sozusagen fernsteuern auch. Also er hat ein gewisses Eigenleben, wenn man nicht drin sitzt, dann agiert er zwar halt nicht so clever, aber das wird dann auch interessant, wenn man gerade dahin laufen möchte zu seinem Titan, dann abgeschossen wird, weil man ihn vielleicht in einer ungünstigen Situation gerufen hat. Dann springt auch irgendwann nach einem Ablauf einer gewissen Zeit dann auch in diesen Autopilot-Modus und kann man taktisch einsetzen, kann aber auch insofern interessant sein, wenn man es dann halt nicht zu seinem Titan geschafft hat oder zumindest dann nicht einfach so über den Haufen geballert wird, sondern so ein bisschen im Autopilot sich auch noch ein bisschen verteidigen kann. Und was man auch machen kann, was sehr lustig ist, was mir aber allerdings nur einmal ist mir das geglückt, du kannst diesen Titanfall auf einen anderen Titan drauf machen. Da war ein gegnerischer Titan und ich habe meinen genau auf ihn drauf geworfen und dann ist er dabei kaputt gegangen, der andere dann halt. Und das ist sehr, sehr witzig.
Da gibt's auf der One ein Achievement für, wenn man das 5-mal oder so gemacht hat. Das
okay.
Fand ich allein deswegen schon ganz reizvoll. Und ich habe den gern als Bodyguard genommen, den Titan, wenn ich irgendwie so einen Flaggenpunkt beschützt habe. Das ist ganz cool. Die meisten Flaggenpunkte sind nämlich innerhalb von Gebäuden. Dann sitzt man selber im Gebäude und dann patrouilliert der quasi vom Eingang, der Titan. Und das
hat
sogar relativ gut funktioniert.
Ja. Das macht, das sieht man häufig und das ist auch eine sehr coole Taktik und ein sehr schönes Ding. Was auch ganz nett ist, wenn man das noch nicht gesehen hat, es gibt einen Titanfall-Werbespot, wo dann auch so zwei Leute, also einer am Anfang dann so durch die Straßen geht und ihm folgt dann sein Titan durch die Straßen hinweg. Das ist sehr cool. Am Ende stehen sich noch zwei dann gegenüber, aber der Werbespot irgendwie, der zeigt das sehr, sehr schön auf eine liebevolle Art und Weise. Also sollte man sich vielleicht mal angucken. Ich weiß jetzt leider nicht so spontan. Wahrscheinlich irgendwo bei YouTube wird man es finden.
Da mit Sicherheit, ja.
Ja.
Tja, Wünsche für den zweiten Teil. Ich glaube, wir haben es eben schon erwähnt. Von meiner Seite aus eigentlich nur eine schöne Singleplayer-Kampagne, die noch dazu kommt. Am eigentlichen Grundspiel braucht man meiner Meinung nach nicht viel ändern. Da bräuchte man an sich noch nicht mal unbedingt einen zweiten Teil für, weil die Karten sind schon sehr vielfältig. Es kommen über den DLC jetzt sowieso noch Karten dazu. Die Technik kann man eventuell insofern noch ein bisschen aufbohren, indem man vielleicht noch ein bisschen mehr Physik reinbringen könnte. Also obwohl es also wirklich sehr gut aussieht, sind viele Dinge wenig kaputtbar oder bewegbar. Das ist so vielleicht so eine Sache, die man verbessern könnte aus meiner Sicht.
Ja, ich habe auch so drüber nachgedacht. Würde das Spiel davon profitieren, wenn man noch Dinge kaputt machen könnte? Die Sache ist natürlich, was dagegen sprechen würde. Die Karten sind sehr gut darauf ausgelegt, dass du dich perfekt als Infanterist mit den Möglichkeiten des Jetpacks bewegen kannst. Wenn du Gebäude kaputt machen kannst, kannst du gewisse Routen natürlich nicht mehr nehmen. Kann dann positiv wie auch negativ sein. Könnte eine interessante taktische Komponente sein. Kann aber auch wie eine lange Battlefield-Partie sein, dass irgendwann alles einfach eingeebnet ist und dass du dann kaum noch Möglichkeiten hast, dich ungesehen als Infanterist vorzubewegen oder nach oben zu kommen. Ist dann halt so die Sache, ob man das jetzt braucht oder nicht. Aber was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, tatsächlich für den Nachfolger...
Aber auch weniger irgendwie Gebäude einreißen, sondern warum stehen keine Autos in den Straßen oder Gemüsestände oder in den Wohnungen, Tische, PCs, irgendwas, was nachher einfach Schrott ist. Ich meine, was ist Geileres, als mit so einem Titanen irgendwie einen Autoplatz zu treten?
Stimmt.
Einfach solche Dinge, die könnte man da einbauen und ich glaube, das wäre auch kein großes Hindernis, aber...
Oh, man stelle sich vor, man könnte noch irgendwie dann einfach ein Auto aufheben und auf einen anderen draufwerfen oder so. Das wäre auch sehr unterhaltsam. Das könnte ich mir auch noch gut vorstellen.
Ja. Einfach eben eine interaktive Umgebung, ohne jetzt tatsächlich die Gebäude einzureißen.
Ja, ja, das ist ein Punkt, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ansonsten, ja, Singleplayer-Kampagne wäre, denke ich, auch ganz cool, wenn in der Richtung mal was passiert. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und das andere, habe ich jetzt mehr oder weniger auch schon gesagt, ist dann halt, ich würde gerne noch so ein bisschen mehr Individualisierungsmöglichkeiten haben für die Titans, vielleicht auch für die Waffe, die man hat, als Infanterist und so weiter. Aber wenn man das jetzt noch mit reinbauen würde, boah, dann würde ich sagen, wüsste ich jetzt spontan nicht mehr, was man sonst noch machen kann.
Ja, und vielleicht als letztes, ich würde mir trotz allem eine neue Engine gerne wünschen, weil das Spiel läuft ja nach wie vor in der Half-Life 2 Engine, zwar in der aktuellsten Variante, aber auch da kann ich mir vorstellen, wenn man da eine zeitgemäßere Engine nehmen würde, dass dann vielleicht bei gleichem Detailgrad die Slowdowns vielleicht noch wegfallen würden oder eben solche Physikspielereien oder sowas einfach noch besser darin ablaufen.
Also es muss nicht wirklich deutlich hübscher werden oder so, aber dass man vielleicht noch ein bisschen mehr von der Performance herauskitzeln kann, das wäre natürlich auf jeden Fall noch eine Sache, dem würde ich mich anschließen. Aber so ansonsten muss ich sagen, es sieht super aus, also dahingehend bin ich auf jeden Fall schon mal glücklich.
Ja. Wenn irgendein Hörer das auf der Xbox 360 spielt, würde mich auch mal tatsächlich interessieren, wie man es da so empfindet, weil da habe ich bisher leider noch wenig zu gelesen im Netz und vor allen Dingen auch noch keinen, also selber noch nicht reingucken können.
Ja, selber gesehen habe ich es auch noch nicht bis jetzt. Ich habe, glaube ich, von zwei Seiten Positives gehört, weil die dann gesagt haben, okay, es ist auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie scheiße von der Optik her. Von daher bin ich mal gespannt. Also wenn da jemand direkt Erfahrungen damit hat und es gespielt hat von den Hörern, will ich es auf jeden Fall auch gerne hören.
Ja, Maurice, hast du noch Fragen?
Nein, ich bin nur neidisch, dass ich das selbst noch nicht spielen konnte. Also, Andreas hat mir das ja damals schmackhaft gemacht, so 1,5 Monate vor Release. Und ich wollte es auch unbedingt zocken, aber wie gesagt, da kamen leider andere Spiele dazwischen, die dann auf der Prioritätsliste ein bisschen höher standen. Und weil ich nicht so der große Multiplayer-Spieler bin, sind mir auch 60 Euro immer noch ein bisschen zu viel für ein reines Multiplayer-Spiel. Mhm. Ich würde es mir aber für PC holen, wenn. Und vielleicht ist das ja noch in den nächsten Tagen, Wochen möglich, dann halt nicht zu spät einzusteigen, bevor das irgendwie gar keiner mehr spielt. Und ich habe echt Bock drauf. Also wenn dann halt ein zweiter Teil angekündigt wird, eventuell Multiplattform, dann vielleicht auch mal für die PS4 schauen, weil ich ja nicht so der große PC-Spieler bin. Aber So wie ihr das vermuten lassen habt, ist das exakt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich würde auch sagen, so das Einzige, was mir dann halt fehlt, ist so eine Kampagne, die das letzten Endes so für mich als Komplettpaket dann halt auch den Preis gerecht wird.
Ja, die fehlende Kampagne war unter anderem auch einer der Gründe, warum ich das Spiel als erstes Spiel auf der One komplett digital gekauft habe, weil irgendwie habe ich mir gedacht, ein Spiel, was ich eh nur spielen kann, wenn das Gerät online ist, kann ich dann auch online kaufen, letzten Endes in 15 Jahren. Wenn man aus Nostalgie da nochmal reingucken will, wird das eh nicht mehr laufen.
Ja.
Und vor allen Dingen, du hast ja dann auf der One auch den Vorteil, du brauchst ja dann ähnlich wie beim PC über den Origin-Account dann keine CD mehr einlegen und so. Das ist gerade für so eine schnelle Online-Partie, finde ich, immer ganz gut, wenn man da nicht erst noch zum Schrank laufen muss und dann irgendwie CDs wechseln, wenn da irgendwas anderes drin liegt.
Ist das ein guter Übergang oder was?
Ja.
Wir haben nämlich heute noch ein Off-Topic-Thema.
Wobei ich eine Sache noch sagen möchte. Ich habe es mir physikalisch gekauft, weil ich das schöne Steelbook haben wollte. Das wollte ich noch einmal loswerden. Und jetzt darfst du gerne mit dem anderen Thema.
Wir haben nämlich am Wochenende Stirb langsam 2 Kommentar aufgenommen. Und dann hat er erst gesagt, ob die Blu-ray ist im Laufwerk. Dann findet er sie da nicht. Und dann musste er erstmal suchen gehen. Stellt sich heraus, dass du, Andreas, deine optischen Medien willkürlich in Hüllen packst. Und ich konnte das nicht nachvollziehen. Thomas, wie machst du das denn? Wenn du ein Spiel fertig gespielt hast, legst du das dann wieder in die Originalhülle oder machst du das so wie Andreas einfach nächstes Spiel raus und dann Disc da rein?
Nee, Spiele kommen immer, also ich habe, ich sag mal, 2 Lagerstellen für Spiele. Eine begrenzt große Lagerstelle direkt neben dem Fernseher. Da sind immer so die aktuellen Top-10-Spiele, wenn man so will. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, quasi wenn der Platz voll ist, dann geht wieder ein Stapel in den Lagerschrank. Der ist dann irgendwo anders. Und die Spiele gehen immer direkt deswegen in die Originalhülle, weil mich das sonst nerven würde mit der Sucherei. Höchstens schon mal, ich sag mal, so minimal. Ich sag mal, wenn ich abends jetzt hier mal Herr der Ringe gucken will, dann packe ich mal eben die Blu-ray in die Herr der Ringe-Hülle und dann danach tausche ich dann wieder. Ne? Wenn ich den Film fertig geguckt habe, dann geht dann die andere CD wieder ins Laufwerk rein zurück. Aber
grundsätzlich, so ist mein Gedanke ja dann auch immer. Ich mache das nur einmal kurz temporär.
Ja, aber es hält sich ja dann. Also wir haben festgestellt, du hast das so reihenweise gehabt. Dann konntest du halt nachvollziehen, was du alles gemacht hast. Aber im Endeffekt war das eher kontraproduktiv für das, was du gesucht hast.
Ja, die Sache war, das muss ich auch mal kurz erklären. Wir wollten halt Stirb langsam 2, den Kommentar wollten wir schon vorher mal gemacht haben. Und da habe ich das halt in die PS4 reingesteckt. Er hat dann aus zeitlichen Gründen nicht hingehauen. Dann wollte ich das Metal Gear Ground Zero spielen. Also nehme ich Stirb langsam raus, überlege, ach verdammt, wo war denn jetzt die Hülle davon? Egal, tust es erstmal kurz in die Metal Gear Hülle rein. Ist ja nur für einen Moment.
Ist ja ein kurzes Spiel.
Ja, und aus irgendeinem Grunde ist dann noch was anderes passiert. Ich hatte irgendwie Punisher geguckt und hatte dann scheinbar nicht mehr die Hülle davon da oder irgendwas anderes in der Hülle drin. Und hab den Punisher dann, weil interessanterweise gerade zufällig die Stirb langsam Hülle leer war, habe ich dann den Punisher in die Stirb langsam Hülle getan. Und als ich dann irgendwann die Stirb langsam Hülle hatte und dann da reinguckte, ich so, hä, warum ist denn da der Punisher drin? Egal, das bedeutet ja, dass Stirb langsam dann in der Punisher Hülle sein wird. Dann habe ich dann die Punisher Hülle genommen und da war dann wieder irgendwas ganz anderes drin. Auf jeden Fall, bis ich dann das alles einmal durch hatte, habe ich dann irgendwann das Stirb langsam in der Metal Gear Hülle gefunden, was er.
Ja, ich verstehe das nicht. Also ich habe immer die Hülle, also von dem Spiel, das ich gerade spiele, liegt dann vorm Fernseher. Und wenn ich das Spiel beendet habe, kommt das Spiel sofort in die Höhle und dann wieder zurück in den Schrank. Und ich habe bisher noch nie ein Spiel gesucht. das ist jetzt hier kein irgendwer macht das falsch oder richtig. Das Ding ist halt einfach nur. Es ist interessant zu sehen halt, wie du dann da deine Quest auf der Suche nach der Stirb langsam 2 Blu-ray gehen musstest.
Also ich kann solche Ketten wirklich machen, dass ich gerade bei Musik-CDs habe ich das schon sehr häufig gehabt, dass ich wirklich so 10 bis 15 Hüllen durchgehen kann und umswitchen kann, bis ich sie dann irgendwann wieder richtig habe. Also
das ist übrigens das Argument gegen diese exorbitanten Collectors-Editionen, wo dann teilweise die CDs eben nicht in einer Standardhülle hinterlegt werden, die man dann auch gemütlich neben dem Fernseher irgendwo ablegen kann, sondern in irgendwelchen Halo-Köpfen oder sonstigem. Also ich sag mal, da hatte ich es dann auch schon mal bei solchen Dingern, dass man dann auf einmal tatsächlich auf die Suche nach einem halben Jahr von der DVD geht, wo man dann quasi zu faul war, irgendwie wieder den Halo-Kopf aufzumachen, die darin abzulegen, sondern dann hat man die irgendwie in eine CD-Hülle, eine in so ein Crystal Case oder so reingepackt. Aber gut, das ist entsprechend selten. Seitdem mache ich auch eher einen Bogen über diese, sag ich mal, ausufernden Collectors Editionen.
Ja, ja.
Ja, bei mir also, bleibt es ja meist bei einem Steelbook oder so. Das ist ja jetzt nicht wirklich dann vergleichbar mit dem Halo-Kopf oder sonstigem.
Ja, ich verstehe nicht, weshalb du dir nicht die 2 Sekunden mehr Aufwand machst, das wieder in die richtige Hülle zu legen. Und dir stattdessen dann halt den Stress machst, beim Suchen, wenn du dann da halt irgendwas Spezielles brauchst.
Es kam auch schon mal vor, da habe ich aus der Konsole irgendwas rausgenommen, einen Film oder so. Und dann hatte ich jetzt gerade keine Hüllegriff parat. Ich hätte 2 Schritte gehen können und da hätte ich eine gehabt, aber dann habe ich einfach schnell das CD-Laufwerk vom Rechner aufgemacht und es einfach da reingelegt, weil ich es irgendwo reinlegen wollte.
Ach Gott. Nee, aber ich mag es auch nicht, wenn Leute das, wenn sie dann halt gar nichts finden, auf irgendeine andere Hülle einfach drauflegen. Das, also ich bin kein Ordnungsfanatiker, aber was das angeht, da kann ich nur mit den Augen rollen.
Also was ich wirklich vermeiden möchte, deswegen tue ich es zumindest irgendwo rein, ist halt, dass ich es einfach offen irgendwo rumliegen lasse, weil wie schnell ist es passiert, dass da irgendwie was draufkommt und dann hast du es ungünstig hingelegt, dann rutscht es einmal irgendwo drüber, dann hast du sofort Kratzer drin.
Ja.
Kratzer möchte ich vermeiden, deswegen möchte ich es immer irgendwo reintun, wobei dann halt, ja, meistens das Problem ist, dass ich dann das nächstgelegene nehme, was dann eigentlich nicht die richtige Hülle ist und dann solche Ketten in meinen Gang setzt.
Ja, das sind die Tücken des nicht-digitalen Zeitalters, ja.
Ja, vielleicht ist es auch nur ein Tick meinerseits. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass es noch mehr Leute gibt, die so einen Tick haben.
Ja, ich kenne einige, die das machen. Die dann halt wirklich so eine Kombo aufbauen und dann wirklich sich nacheinander die Spiele und Filme dann durcharbeiten müssen, um dann das zu finden, was sie eigentlich finden wollten.
Nett wie so eine Schnitzeljagd durch den DVD-Schrank, ne?
Ah, ich habe hier diese Hülle, aber da ist der Film drin. Jetzt muss ich die Hülle von diesem Film finden, damit ich dann den nächsten Hinweis bekomme.
Es ist auf jeden Fall spannend, wenn man das dann mal dann wieder so weit getrieben hat, dass man irgendwann an dieser Kette zurückgehen muss.
Ja, ja. Nee, also das war's für unser kleines Off-Topic-Thema. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das handhabt mit euren DVDs, CDs, Spielen und was es dann auch so alles gibt.
Ja, gerne.
Jetzt hast du da noch was geschrieben, eine kryptische Zahl als Off-Topic-Titel, oder?
Nee, das ist unsere Folgennummer.
Ach so, okay, schade.
Ich dachte 253, schon, was könnte ich damit meinen?
Sagen, ja. Ja, ansonsten habe ich in den letzten Tagen reichlich von South Park den Stab der Wahrheit gespielt, Stick of Truth. Ist für jeden South Park-Fan, glaube ich, ein ziemlich cooles Spiel, weil das wie so eine 15-stündige Folge, so lange habe ich circa fürs Durchspielen gebraucht, wie so eine 15-stündige TV-Folge rüberkommt. Selbst von der Bildaufbereitung und so, es sieht aus wie eine TV-Folge. Vielleicht sogar noch einen Tick besser dadurch, dass es zumindest HDTV ist. Man hat die Originalsprecher, die englischen oder Sprecher, die sich anhören wie die Originalsprecher, zumindest von den Hauptrollen. Die anderen habe ich jetzt auch nicht so auswendig gelernt. Und es ist eine echt hanebüchene, aber coole Geschichte über die Kinder im South Park, die Elfen gegen Menschen spielen und dabei sich um den Stab der Wahrheit prügeln. Einen magischen Stab, der einem die Kontrolle über das gesamte Universum gibt, in dem Moment, wo man eben diesen Stab innehat. Ist wahrscheinlich irgendwie so vom Baum abgefallen, so ein Ding. Aber es ist halt nett, weil irgendwie auf der einen Seite hat man immer die Perspektive von außerhalb, dass man sagt, okay, das sind spielende Kinder, die in ihrer Fantasiewelt leben. Und auf der anderen Seite, man spielt eins der Kinder und dann ist es halt bitterer Ernst alles. Und der Humor ist typisch South Park und manche Dinge, da muss man unheimlich drüber schmunzeln, gerade wenn man auch ansonsten gerne Rollenspiele mag, weil es gibt zum Beispiel in dem Spiel auch Drachenschreie. Jeder, der Skyrim gespielt hat, kennt die Drachenschreie. Und dann kriegt man dann von Cartman, das ist ja einer von diesen Hauptfiguren aus der Serie, erklärt, wie man den macht. Und nein, es ist nicht wie bei Skyrim ein magischer Drachenbrumpfschrei oder so, nein, es ist ein Furz. Wo man dann erklärt bekommt, wie man so richtig schön einen Furz rausdrückt und das in verschiedener Intensität. Also da, typisch South Park eben. Und mir hat sehr viel Freude bereitet. Das Spiel ist ja etwas verspätet in Europa rausgekommen oder zumindest in Deutschland, weil da eine Lieferung leider eingestampft werden musste. Aber das Warten hat sich gelohnt und insofern, wer Spaß an lustigen Rollenspielen hat mit einer netten Story und einer guten Spielmechanik, aber mit einem Schwerpunkt auf Story, der sollte da mal reingucken.
Ja, klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Was ich noch loswerden könnte, wo wir gerade bei diesem jetzt schon ausschweifenden Off-Topic-Bereich sind, ich habe mir jetzt den DLC zu Muramasa The Demon Blade angeschaut. Gibt es zwei Sachen, die ich loswerden möchte. Das eine, wo ich mich halt tierisch geärgert habe, dass ich ja von Muramasa die importierte Fassung hatte, kann man problemlos ja auf der Vita spielen, aber dann feststellen musste, als ich mir den DLC runtergeladen hatte, beziehungsweise die beiden, die es halt aktuell gibt, sollen ja vier kommen, mit vier neuen Charakteren dann halt, und zwei sind halt schon da und die habe ich dann beide runtergeladen. Musste erstmal feststellen, ist nicht kompatibel mit dem Hauptspiel, und habe ich so hin und her überlegt, was machst du jetzt? Wechselst du jetzt auf den anderen Account, was bei der Vita ja entsprechend umständlich ist, und lädst du ja dann halt nochmal die DLCs runter, beziehungsweise musst du dir ja dann ja wieder nochmal kaufen, oder gehst du hin und holst dir dann halt nochmal das Hauptspiel neu. Dann habe ich mir dann tatsächlich nochmal das Hauptspiel neu geholt. Das heißt, ich habe für die DLCs ist auf jeden Fall ordentlich hingeblättert. Hab aber zumindest in einem DLC schon mal durchgespielt, beziehungsweise das erste Ende. Es gibt da auch wieder mehrere Enden, die man freispielen kann. Und habe den anderen DLC schon relativ weit gespielt. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Und es ist immer noch ein wunderschönes Spiel. Und es sind wirklich sehr liebevolle neue Geschichten, die da erzählt werden. Aber das mit den DLCs, die nicht kompatibel sind, das ist wirklich eine sehr ärgerliche Sache. Also da bin ich immer noch ein bisschen sauer drüber.
Ja, und ich habe jetzt endlich Peace Walker angefangen, nachdem du das am Wochenende durchgespielt hattest.
Ja.
Peace Walker-Fans freuen sich auf unseren Podcast dazu. Ich muss sagen, nachdem ich das jetzt zum ersten Mal über eine Stunde gespielt habe, also ich bin jetzt bei etwa 3 Stunden. Es gibt, also das Einzige, was mich bisher gestört hat, ist das mit den Rängen und der erste Bosskampf, also Anführungszeichen Bosskampf mit diesem Panzer. Ansonsten muss ich sagen, ja, Missionsstruktur ist ganz okay, aber ich weiß nicht, ob ich da ein ganzes Spiel das durchhalten werde.
Ja. Ja, jetzt wurde mir eben nochmal geschrieben, was man machen muss für das 5. Kapitel. Ich überlege, ob ich nochmal, ich gucke zumindestens, wie weit ich jetzt war an dem einen Punkt, was ich da noch machen müsste für. Vielleicht tue ich mir das noch an, wenn mir langweilig ist, aber das weiß ich noch nicht.
Ja, ja. Ja, zur Not, ich nehm's ja auf. Also wer mich failen sehen will teilweise, der kann das demnächst auf meinem Kanal nachholen. Da werde ich das immer in etwa stundenlangen Parts hochladen.
Ja.
Ja.
Also ich bin gespannt auf unseren Podcast. Es ist nicht alles schlecht bei dem Spiel, aber es gibt echt einige Punkte, die haben mich in den Wahnsinn getrieben.
Ja, ich finde das, um nur eines schon vorwegzunehmen, ich finde das mit der Basis, dass du die Leute darauf verteilen musst.
Ja.
Das ist so das erste Mal, ist das cool, da kann ich ein bisschen Taktik anwenden, aber im Endeffekt ist das reines, der hat da den Stat, also packe ich ihn dort rein. Der hat da den Stat, also packe ich ihn dort rein.
Ich habe dann immer dieses
Auto, genau. Auto verteilen genommen. Ja, ich habe erst nur das Auto verteilen genommen und jetzt später, wo man mehr freigeschaltet hat, habe ich das ein bisschen selbst in die Hand genommen. Aber im Endeffekt ist das sehr willkürlich.
Ja, also, ich habe es einmal selbst in die Hand genommen, weil ein Bereich war unterbesetzt, da musste ich ein bisschen was umschichten. Aber sonst habe ich eigentlich immer Auto gemacht. Und die Sache ist, es werden ja immer mehr Bereiche. Es ist dann am Anfang, glaube ich, nur hier Forschung und Kampf. Aber
genau, und dann am Ende werden es 4 oder 5, glaube ich.
Ja, genau. Und dann kommen noch so lauter Dinge hinzu, wie du kannst dann Leute aus dieser Kampfgruppe dann da in Außeneinsätze schicken und solche Geschichten. Und ach Gott, nee, ich weiß nicht. Also das war so ein Punkt, der hat mich irgendwann eigentlich nur noch genervt. Ich wollte mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen.
Ja, das ist mikromanagend in einem Spiel, dass seine ganze Franchise über seinen Schwerpunkt auf der Story hatte.
Ja.
Und das sagt mir bisher nicht so zu.
Und dann musst du dann auch noch dich damit auseinandersetzen, wenn du dann das 5. Kapitel machen möchtest hier. Das ist
Ja, freu dich. Wie gesagt, ich werde das aufnehmen. Und dann entsprechend das meine Lust da kundtun in den Videos. Gut, ja. Aber hey, nächste Woche Ich glaube, Thomas, du bist nicht so in den Marvel-Filmen drin, ne?
Nee, eher weniger.
Okay, ein paar weil
hab ich geguckt, aber
wir haben uns den Kai eingeladen. Wir wollen dann, weil wir es nicht abwarten konnten, zu den ersten drei Filmen der Phase 2 einen Podcast machen. Und da ich jetzt auch Captain America 2 nachgeholt habe, werden wir nächste Woche dann Kai, Andreas und ich über Iron Man 3, Thor 2 und Captain America 2 reden. Und mal gucken, wie sich das Cinematic Universe von Marvel weiterentwickelt hat.
Ja. Und dann, ich meine, zum Ende des Jahres
Guardians of the Galaxy.
Genau. Und dann nächstes Jahr geht's weiter mit dem nächsten Avengers. Was auch sehr cool wird, bestimmt.
Gucken wir mal, wie es wird.
Wobei dieses Guardians of the Galaxy, glaube ich, sehr abgefahren wird, ne? Mit so einem Waschbär hatte ich die Tage gelesen,
als der Hauptdarsteller. Maschinengewehr hat oder so.
Da kann ich mir sogar vorstellen, dass der Film eventuell am Massengeschmack so ein bisschen vorbeischrabbeln wird, aber mal abwarten.
Wobei die ja zumindest dadurch, dass sie sagen, das gehört zu dem Marvel-Universum, was sie da jetzt sehr gut etabliert haben, werden auf jeden Fall sehr viele da auch ins Kino strömen. Ich glaube, hätte man mit so einem Film angefangen, hätten die es, glaube ich, deutlich schwerer gehabt als jetzt, wo sie einmal die Zuschauer haben und das Ding aufgebaut haben. Da können sie jetzt auch die ganzen anderen Sachen, die da so noch passieren, damit reinhauen.
Ist die Frage, also war bei euch in Captain America 2 die Vorstellung voll?
Ja.
Okay, also ich saß da drinnen und dann waren da noch 8 andere Leute und das waren nur zwei Gruppen. Also,
okay.
Die haben dem Film auch nur den kleinsten Saal irgendwie zugeschrieben und der war auch entsprechend leer. Also es ist schade.
Nee, Captain America 2 lief bei uns wirklich im großen Saal und rund um die Uhr. Also dafür
habe ich ihn in 2D sehen können, ja.
Ja, gut, bei uns lief dann halt nur 3D. Dafür hatten wir ja letztens über den zweiten 300 geredet. Dafür wurde der dann halt sehr schnell ins kleine Räumchen verbannt.
Ja, was lustig ist, weil wir den im, glaube ich, größten Saal geguckt haben.
Interessant.
Die Prioritäten liegen irgendwie deutschlandweit doch immer woanders.
Ja, es ist doch sehr unterschiedlich von Kino zu Kino.
Ja.
Nee, so Filme gucke ich schon länger nicht mehr im Kino irgendwie. Da warte ich mal lieber.
Ja. Ist auch kein Muss eigentlich. Aber gut, da erzählen wir dir nächste Woche mehr dazu.
Genau, mach das mal.
Gut. Ja, dann würde ich sagen, spielt fleißig Titanfall weiter. Und um was es da auch immer geht, wir hoffen, ihr gewinnt da. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Maurice.
Jo, macht es gut, euer Andreas.
Bis dann, ciao, euer Thomas.